Hallo
Hallo.
und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lümmelcast.
Heute mal wieder zur gewohnten Zeit, Montagabend gepodcastet. Ich bin sehr stolz auf uns.
Ja.
Gab's lange nicht mehr.
Ja, fühlt sich alles wieder richtig an hier plötzlich.
Fühlt sich aber auch so ein bisschen wie der Anfang des Podcastens an. Ich weiß nicht, da war es noch so schön regelmäßig jeden Montagabend und wir waren so, oh mein Gott, wir ziehen das durch. Und nach so 3 Monaten oder so waren wir so, ja, never mind. Und dann haben wir das Podcasten weiter durchgezogen, die Uhrzeit nicht so ganz.
Ja, aber so dafür kamen doch sehr pünktlich die Folgen so mittwochs raus, dementsprechend.
Ja, meistens schon.
Ja, und jetzt sind wir schon bei Folge 21. Also alle HörerInnen, die von Anfang an dabei sind, ihr könnt jetzt legal Glücksspiel, also wenn das Jahre wären, könntet ihr jetzt in Bayern und Baden-Württemberg legal Glücksspiel spielen.
Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
Ja, nee, aber ich habe herausgefunden, dass man anscheinend nur in Bayern und Baden-Württemberg 21 Jahre alt sein muss, um Glücksspiel zu betreiben. Im Rest der Bundesrepublik nicht. Da reichen anscheinend 18 Jahre.
Und dann dachtest du dir so, das ist ein relevanter Fakt und den in Lümmelcast zu platzieren.
Ja, ich finde, die Leute müssen gebildet werden. Und welch bessere Möglichkeit als ein Medium, wo man mir nur zuhören muss, wenn man es weiter konsumieren möchte?
Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Ja.
Ja, Emil, wie war deine Woche so?
Ich habe das Gefühl, wir haben es schon wieder eine Ewigkeit lang nicht gehört. Und das könnte wahr sein.
Ganz kurz, ich möchte ganz kurz einwerfen, dass wir seit 35 Minuten schon telefonieren und uns gefühlt über alles geupdatet haben.
Ich meine jetzt so im Podcast einander
Ja,
hören.
ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, wir haben uns auch so privat über andere Dinge geupdatet, über die wir uns im Podcast updaten.
Ja, denn weil ich glaube, wir haben uns vor dem letzten Wochenende zuletzt gehört, oder? Oder haben wir, nee, das war dann, nee, wir haben dann dienstags gepodcastet.
Ja, wir haben voll spontan gepodcastet.
Genau, also was ich damit sagen will, ich habe schon erzählt, dass ich Montevideo war. Dementsprechend muss ich nur diese Woche berichten. Und diese Woche war, ja, also im Museum, so wie immer. Unser Chef ist gerade im Urlaub, deshalb machen wir nicht viel. Also, ja, keine Ahnung, wir sitzen halt rum, führen Leute, wenn sie da sind, was nicht so oft passiert. Und sonst, ja, drehen wir Däumchen. Ganz so schlimm ist es nicht. Sollten kulturweit Chefs hier zuhören. Aber genau, also was zum Beispiel passiert ist, ist, dass Germany's Next Topmodel gestartet hat und leider kann man die Folgen nicht in Uruguay sehen. Also zumindest nicht ohne VPN.
Alter Emil, du kannst mir nicht erzählen, dass du jemand bist, der Germany's Next Topmodel schaut, oder? Normalerweise.
Nee, also ich glaube, die letzte Staffel, die ich gesehen habe, war so 2018 und die habe ich nur vollständig gesehen, weil mein Bruder sie sich angeschaut hat. Also so die ersten zwei Folgen war ich noch so interessiert und dann lief es halt immer Donnerstagabends und dann war ich so, okay, gut. Wenn mein Bruder eh guckt, kann ich sie auch weitergucken. Aber da war
Ich habe
ich.
das Gefühl, dein Bruder weint jetzt innerlich, dass alle seine Freunde wissen, dass er Germany's Next Topmodel schaut.
Naja, das war ja plus minus 2018. Heutzutage schaut der Basketball oder sowas, keine Ahnung. Irgendwelche FIFA-YouTuber. Ich weiß nicht, was die Kids heutzutage tun. Aber genau, dementsprechend, aber weißt du, meine Mitfreiwillige und ich, wir sind schwer beschäftigt. Unter anderem damit, die so Leute zu raten, die da so mitmachen. Weil diese Staffel gibt es nicht nur weibliche Models, sondern auch männliche Models. Und
Ja,
natürlich mal
stimmt, das habe
wieder.
ich irgendwo gesehen.
Ja, und wir haben uns zum Beispiel das Video angeschaut mit denen so, wo dieses so öffentliche Casting war, wo die Leute so in Berlin auf so einem Laufsteg einmal gelaufen sind. Und weißt du, was richtig, richtig lustig wäre? So Trolling-mäßig einfach da als Freundesgruppe hinzugehen. Weißt du so, wir gehen alle dahin, ziehen uns lustige Outfits an und machen einfach die weirdeste Scheiße, die es gibt. Und landen dann damit tendenziell auch bei ProSieben, weil die haben wirklich, glaube ich, die seltsamsten Leute nur da reingeschnitten. Das war sehr spannende Charaktere.
Es wär schon lustig, bin ich ehrlich. Also du meinst nächstes Jahr dann Gruppenausflug zu Germany's Next Topmodel zum Casting?
Ja, das ist ja schon lustig. Weißt du, wir laufen da alle einmal drüber. Das,
Boah,
also.
auf geht's. Ich bin so dabei. Es wäre so lustig.
Ja, ne? Weil das war in Berlin. Wenn nicht, macht man ein lustiges Wochenende in Berlin. Idealerweise, weißt du, was ich mir gedacht habe, du machst praktisch den ersten Tag, gehen wir in alle Thrift-Stores in Berlin und suchen uns Outfits aus. Und dann am nächsten Tag gehen wir zum Casting. Weißt du, mit den neuen
Ja,
Outfits.
sehe ich.
Ne? Das wäre cool. Das
Das
wäre
klingt sinnvoll.
ein cooles Programm. Deshalb, aber leider hast du noch nicht die so Daten draußen. Vielleicht machen sie auch nächstes Jahr keine Männer wieder, weil sie vielleicht war es so katastrophal, dass es nicht geht. Genau.
I mean, maybe.
Ja. Eigentlich das Unterhaltsamste an diesen so Ausschnitten, die wir gesehen haben, waren Heidis Outfits, weil du kannst, also Heidi, was die anhatte, furchtbar. Die hatte so einen so glitzernden blauen, so, ich glaube, es war ein Overall oder sowas an oder einen Anzug, Zweiteiler. Und dann hatte sie, ich glaube, neongelbe Schuhe da drauf. Und also wirklich, jenseits von Gut und Böse, ich würde mir, also mich würde, keine 10 Pferde könnten mich in so ein Outfit reinbringen, gerade mit den Schuhen. Ja, ganz furchtbar. Und um vielleicht noch wirklich was über mein Leben zu berichten, wir waren gestern in Paysandú, das ist so eine Stadt hier irgendwie 150 Kilometer nördlich von Fray Bentos, und haben uns die ein bisschen angeguckt, und da war ein bisschen tote Hose irgendwie, überraschenderweise, weil normalerweise ist hier so, ja, sonntags ist gefühlt auch alles offen, aber irgendwie in Paysandú war zu. Und wir waren auf einem sehr spannenden Friedhof, der sah nämlich ein bisschen aus wie so eine, ja, so eine Wohnsiedlung oder so eine Ferienwohnanlage, weil diese ganz, also da waren ganz viele so, wie so Tiny-Häuser, die halt aber einfach die Gruften waren, also in diesen Tiny-Häusern waren dann die Särge und Urnen drin, und in die Friedhofswand eingelassen, das sah aus wie ein Mehrfamilienhaus, waren halt auch nochmal so, ja, Särge und halt so kleine Fenster, oder so kleine, ja, Nischen, wo dann halt Urnen und Särge drin waren, aber dadurch, das waren halt gefühlt 6 bis 8 Stockwerke, und das war immer so eine Art Balkon alle 2 Stockwerke oder halt so eine, ja, Balustrade, Umzäunung, und dass du halt theoretisch auch hättest hochgehen können. Es sah aus der Entfernung aus wie ein, ja, Mehrfamilienwohnhaus. Das war sehr, sehr seltsam. Und was wir dann herausgefunden haben, ist, dass wir auf dem falschen Friedhof waren. Weil es gab dann noch ein praktisch so ein, ja, es gibt so in der Nähe vom ba Busbahnhof gibt es 2 Friedhöfe. Und der eine ist halt so ein fancy, so mit so Statuenfriedhof, wo irgendwelche bekannten Leute begraben sind. Und der andere ist halt so ein regulärer Friedhof, der aber halt auch ein bisschen spektakulär aussah, wegen der ganzen Tiny House-Gruften. Und wir waren leider auf dem falschen Friedhof und nicht auf dem
Aua.
so Statuenfriedhof. Aber es war trotzdem, ja, spannend, weil, wie gesagt, es war der seltsamste Friedhof, den ich bisher besichtigt habe. Und ich habe doch schon ein paar Friedhöfe besichtigt. Und was wir noch
Ja.
gemacht haben in Paysandú war Jacquard gegessen. Das ist so ein, das ist, ja, also das ist ein Dessert, das wurde in Paysandú erfunden. Und das ist so Baiser und Pfirsich. Und ich glaube, da ist auch noch ein Biskuit-Boden-mäßiges Stück drin. Und es sieht ein bisschen so aus, als hättest du so Baiser, Pfirsich, Biskuit und irgendwie noch so eine Sahnecreme zerbröselt, so zu einer Masse geformt und dann in so eine quadratische oder so, halt so eine würfelförmige Form gepresst. Und das ist dann das Dessert. Und es wird jetzt, also es wird jetzt nicht mein so Go-To-Dessert, aber es war ganz nett. War cool mal zu probieren. Also es war auch irgendwie sehr, so die Textur ist halt irgendwie nicht vorhanden, weil du hast halt nur Baiser und Biskuit und so eine Sahnecreme. Aber ja, das war auch ganz, war ganz lecker, mal zu probieren, mal was anderes zu sehen. Wir haben natürlich auch eine Statue von General Artigas gesehen, weil hier in Uruguay muss es wirklich in jeder Stadt eine Plaza Artigas mit einer Statue von Artigas geben. Ich glaube, sonst, keine Ahnung, kannst du gar nicht eine Siedlung drumherum bauen. Und es war ein sehr dynamischer Artigas, der hatte nämlich so einen sehr wallenden Umhang um. So ein bisschen was anderes als die anderen Statuen. Ja, und dann natürlich ein bisschen Fluss angeschaut, ein bisschen rumgelaufen. Das war auch noch ein bisschen fail, weil da gibt es noch praktisch ein Mausoleum und so ein Park oder so ein Platz halt, der eigentlich auch so, ja, ein bisschen so Wahrzeichen der Stadt ist. Der war einfach vollkommen eingezäunt in so, ja, Wellblechzaun, weil der gerade restauriert oder renoviert wird. Das heißt, du konntest halt wirklich gar nichts einsehen. Das war ein bisschen ärgerlich.
Das ist nicht so nice.
Ja, also generell, das war irgendwie so niedrigschwellig ein Fail, aber es war auch ganz nett. So, also wir haben unser Wochenende ein bisschen abenteuerlicher verbracht als nur in Freiventus rumzusitzen. Dementsprechend war das ganz gut. Dann haben wir uns abends noch mit Bekannten hier getroffen und dann war das auch ganz, ja, ganz schöner Tag.
Klingt auch nach einem sehr schönen Wochenende, so all in all.
Ja.
Und so ein bisschen Abwechslung.
Ja, ein bisschen den falschen Friedhof anschauen, passiert den besten.
Macht so nix.
Aber ich muss, also die Öffnungszeiten von Dingen in Uruguay sind wirklich verbrecherisch. So dieser Friedhof, der halt, dieser so schöne Friedhof, den du dir anschauen solltest, der hat von 8 Uhr bis 12:45 Uhr geöffnet. Und zwar jeden Tag außer montags.
Okay.
Was ist das für eine Öffnungszeit?
Das ist wirklich ein bisschen spannend.
In Gesamt-Paysandú, alle so Kultureinrichtungen, Cafés oder kleine Bäckereien, Geschäfte, die hatten sonntags alle gefühlt bis 12:45 Uhr offen. Was ist das? Warum? Warum generell? Also auch
Vor
in
allem, also
Uruguay.
dann kann ich auch 13 Uhr machen.
Dann kannst du auch sein lassen. Generell, so in Museen in Uruguay haben ganz oft sonntags geschlossen. Was ich nicht verstehen kann. Weil so montags geschlossen, okay, das gibt es ja in Deutschland auch. Aber sonntags können doch die Leute ins Museum gehen. Warum machst du da zu?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht. Ja. Also, falls mir das jemand
Aber
beantworten
das macht
kann.
wirklich eher weniger Sinn.
Ja, eben. Ja, so genug gerantet. Erzähl was von deiner Woche. Bist du auch auf dem falschen Friedhof gelaufen oder so? Was passiert?
Ich hatte tatsächlich eine relativ angenehme Fahrt nach Köln
Oho.
am Rosenmontag von hier, also von unserer Heimat aus. Und ich finde es irgendwie ein bisschen bezeichnend, dass das einzige Mal, dass ich mit nur 40 Minuten Verspätung in Köln ankam, der Rosenmontag war und ich bin oft durch Köln gefahren. Ja, das fand ich ganz lustig.
An Rosenmontag ist wichtiger, nach Köln zu kommen als sonst.
Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich glaube, ich saß den halben Rosenmontag einfach nur im Zug, weil ich bin nach Düsseldorf gekommen, war dann irgendwie da so 20 Minuten oder so, haben wir uns kurz fertig gemacht und dann sind wir los nach Monheim. Und dann waren wir den Tag in Monheim, das war eigentlich ganz cool, beziehungsweise was heißt den Tag, den Abend, bin ich ehrlich. Ja, und dann war ich die Woche über noch in Düsseldorf, habe nochmal ein bisschen was mit den ganzen Leuten da gemacht, was ziemlich cool war. Bin das öfteren Mal sehr, sehr, sehr viel irgendwo rumgelaufen, weil an einem Tag ja Verdi gestreikt hat. Heißt, du bist ja mit den Bussen nicht weggekommen, aber wir hatten uns da bei einem Freund von mir verabredet und da läufst du halt von mir aus 1,5 Stunden. Aber was willst du machen, wenn keine Busse fahren? Also bin ich halt gelaufen. Ja, ich habe mir die Haare spontan gefärbt. Ich glaube, ansonsten gibt's nicht so mega viel Neues aus der Woche in Düsseldorf. Aber war auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, das ist so mein Resümee. Aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht so krass coole Sachen gemacht. Ich habe einfach krass viel Zeit mit Leuten verbracht, was krass cool war.
Ist ja auch schön.
Ja.
Möchtest du uns noch beschreiben, wie deine Haare jetzt aussehen? Weil ich habe noch gar kein Foto bekommen.
Das können wir ändern. Aber ja, also sie sind rot basically. Aber halt so ein bisschen, ich sag mal, ich bin in meiner Fake-Ginger-Era.
Passend für deinen England-Trip demnächst. Macht eigentlich nur England oder macht...
Nee, wir machen England, Schottland und dann sind wir noch 3 Tage in Irland.
Ja, da kannst du dann so eins werden mit der Lokalbevölkerung.
Safe. Ja, aber also es ist auf jeden Fall, ich habe dir mal 2 Bilder geschickt, ich glaube, dann siehst du den Ton am besten. Aber es ist so ein bisschen so ein Rot mit einem etwas gingermäßigen Unterton. Ich fand es auch noch lustig, weil ich hatte ja noch mit dir über Haare färben geredet und wir waren so, ja, also der Unterton muss auf jeden Fall eher bläulich sein als so orange. Und jetzt habe ich einfach basically Gingerhaare, die nicht direkt orange sind, aber definitiv sehr orangen Unterton haben. Naja, machst du nichts, ne?
Ja, auf dem ersten Foto sahen die fast rosa vom Unterton her aus, beziehungsweise die Spitzen. Ja. Auch spannend.
Ja, aber es ist nicht genau das, was ich haben wollte. Es ist auch nicht das, was ich gekauft habe. Aber es ist trotzdem eine ganz coole Haarfarbe, bin ich ehrlich. Ich sehe so ein bisschen aus wie meine 5 Seconds of Summer Konzertkarte.
Okay.
Die hängt gerade vor mir, okay.
Ja, solange es dir
ich sitze wieder an meinem Schreibtisch zu Hause und podcaste von da aus. Und da hängen an meiner Wand die ganzen Konzertkarten rum.
Ganz ungewohnt. Neues Umfeld und sowas. Neues, altes Umfeld.
Ganz wild irgendwie. Ja, das ist auch passiert. Stimmt, ich bin nach Hause gezogen gestern. Das war irgendwie krass. Also es war auch seltsam einfach. Ich bin aus der Wohnung gegangen und habe einfach den Schlüssel dort gelassen. Und so bin einfach gegangen. Und dann bin ich halt einfach gegangen gewesen. Es war so komisch, keine Ahnung. Allein schon da rauszulaufen und zu wissen, ich laufe da so schnell halt nicht mehr rein. Ich habe das bis jetzt nicht so wirklich realisiert. Das fühlt sich an, als würde ich wieder zu Hause besuchen so und würde in so 3 Tagen wieder nach Düsseldorf fahren. Aber ich fahre halt in 3 Tagen nicht mehr nach Düsseldorf. Ich fahre halt am 3. März nochmal nach Düsseldorf für 1 Tag. Und das war's dann.
Ja.
Erstmal. Das ist so krass, wirklich so krass.
Ja.
Ja, also es ist ein kleiner mentaler Umschwung passiert, würde ich sagen. Was heißt mentaler? Eher ein physischer Umschwung passiert. Ja, aber ich hatte nicht so lustige Vorkommnisse, wie dass ich den Friedhof nicht gefunden habe oder so.
Wir haben ihn gefunden, das war nicht das Problem, es war nur der falsche Friedhof. Aber man kann ja auch nicht damit rechnen, dass zwei Friedhöfe...
Ja, also habt ihr basically den richtigen Friedhof nicht gefunden.
Ja, man kann, weißt du, aber du kannst ja nicht damit rechnen, dass es am Busbahnhof gleich 2 Friedhöfe gibt.
Ja, das stimmt, das ist eher
so, unwahrscheinlich. Busbahnhöfe sind jetzt nicht bekannt dafür, dass du darum herum Friedhöfe baust, so Kirchen, da baust du einen Friedhof hin. Felder, ja. Wälder, aber nicht Busbahnhöfe.
Ja, sehe ich.
Also, ja, Stadt, Paysandu, Hate.
Boah, weiß ich auch nicht. Aber hey, Paysandu ist dann wohl anscheinend sehr friedhofslastig oder friedhofsliebend, I guess.
Ich glaube, es gibt 2. Und den einen haben wir von innen und den anderen von außen gesehen.
Gute Aufteilung.
Ja, wir hätten es vielleicht andersrum machen können. Oder sollen. Aber war auch eine Erfahrung. Also, wie gesagt, noch nie so eine Art des Totenkultes gesehen. Das muss ich, glaube ich, mal recherchieren. Das habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Also, falls demnächst auf meinem Blog ein Beitrag zum Thema, warum begraben Leute in Paysandu ihre Toten so, wie sie das tun, kommen. Ihr wisst, woher das stammte.
Zumindest die Podcast-Hörer wissen, woher das stammt.
Ja, was aber noch cool war, auf diesem Friedhof gab es einfach so eine Reihe an Gräbern. Da waren einfach alle Inschriften auf Englisch. Also ich nehme an, das waren halt so Arbeitsimmigranten, gehe ich mal von aus. Weil Paysandu hat auch relativ viel so Industrie, wie auch Frei Bentos damals hatte. Und ich denke, dass die halt dann so Anfang des 20. Jahrhunderts kamen und dann vielleicht irgendwie halt englischsprachig beerdigt werden wollten. Weil du läufst dann halt so über diesen so spanischsprachigen Friedhof so im Großen und Ganzen, plötzlich ist das so, ja, in love his friends and family oder sowas. Also das war irgendwie spannend zu sehen. Und irgendwie der, was weiß ich, deutsche Konsul oder sowas, Honorarkonsul, liegt da auch und der wurde anscheinend Paysandu ermordet. Aber das hatte ich auch noch keine Zeit zu recherchieren. Also vielleicht kommt da noch was, wenn ich mehr herausfinde. Vielleicht auch nicht.
Kannst ja gerne mal im Podcast berichten, würde ich sagen.
Ja.
Oder auf deinem Blog. Ja. Oh doch, bei mir gab es auch noch ein sehr herausstechendes Vorkommnis. Oh mein Gott, mein Gehirn ist einfach tot gefühlt. Von heute tatsächlich.
Oh, brandaktuell.
Ja, brandaktuell. Ich habe einfach irgendwie 12 Stunden geschlafen. Ich habe
Boah.
einfach das. Ja, ich weiß nicht, wann und wie und warum das passiert ist, aber ich hatte heute um 10.30 Uhr einen Termin und war so zu meiner Mutter, ja, wenn ich bis 10 Uhr schlafe, dann weck mich mal. Sowieso nicht, aber wenn ich bis 10 Uhr schlafe. Ich habe bis 10 Uhr geschlafen und wir waren beide einfach nur confused und waren so, wann ist das passiert, wie ist das passiert, was ist aus mir geworden?
Ja, das ist sehr krass.
Das passiert normalerweise nie.
Ja, aber vielleicht lag heute was in der Luft, ich habe heute auch sehr lang geschlafen.
Vielleicht.
Also.
Es lag bestimmt an, keine Ahnung, der Mondstellung oder so.
Ja, also Venus, Mars und Mond haben sich besonders gestellt und deshalb.
Ja, genau deshalb habe ich dann auf einmal so lange geschlafen. No other reason. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir langsam über zu unserem Folgenthema.
Genug geplaudert. Ja, soll ich erzählen, was wir uns überlegt haben, worüber wir heute ein bisschen reden wollen?
Du kannst sehr gerne erzählen, was wir uns überlegt haben.
Ja, unser tiefgründig ausgedachtes Folgenthema für die diesige Folge.
Das auch gar nicht irgendwie vor, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so beschlossen wurde.
Ja, also plus minus. So, wir sind ja noch relativ jung, auch wenn wir, oder manche von uns beiden, sich ab und zu anders verhalten.
Ja, ich habe das Gefühl, wir hatten es da aber auch mal drüber. Ich habe das Gefühl, wir sind beide nicht die typischen Jugendlichen vom Verhalten her.
Ja, genau. Aber wir dachten uns, wir reden ein bisschen darüber, wie es ist, so im Zeitalter des Internets aufzuwachsen. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, du kennst es glaube ich auch nicht, ich weiß nicht, wie chronisch online unsere HörerInnen sind, aber aktuell sieht man immer mal wieder so sehr spannende mediale Berichterstattung von so kleinen Kindern oder so, halt keine Ahnung, so 10-Jährigen, die vollkommen am Rad drehen und irgendwie entweder so schon so semi-mäßig also so Fashion- und Beauty-Influencer sind oder irgendwie ihre lokalen so Sephora, das ist so eine Ladenkette in USA, die so halt Make-up verkauft, zerstören. Und deshalb dachte ich, wir reden ein bisschen so über das Internet, was es mit einem macht, wie vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, wie wir aufwachsen im Internet erlebt haben. Weil wir sind ja doch so irgendwie diese Generation, die nicht so, weißt du, wir konnten noch keine iPad-Kids sein, weil das war noch kein Ding. Aber so, wir hatten trotzdem irgendwie Zugang zum Internet, seitdem wir so, ja, irgendwie einen kohärenten Gedanken formen können. Oder nicht ganz so lang, aber so ungefähr so lang. Deshalb ist es vielleicht ganz spannend, da ein bisschen drüber zu reden. Ja,
finde ich auch. Vor allem so, also wir sind ja schon so ein bisschen Generation Social Media. Aber weil du vorhin meintest, dass ich das wahrscheinlich nicht so kenne mit den Kindern, die da so viel Influencer-Live machen. Ich kenne einen Fall von einer, ich weiß aber nicht, wie alt die ist vielleicht schon 13, in Anführungszeichen schon, 13 oder so. Aber die ist extrem drin in der Fitnessszene. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Das ist eine 13-Jährige, wie gesagt, glaube ich.
Die habe ich schon gesehen.
Die sich gefühlt den ganzen Tag nur von More-Produkten ernährt. Und du siehst immer wieder unter ihren Videos halt so mega viele Kommentare von wegen, das ist halt kein gesunder Lebensstil und voll krass und mit 13. Und die macht so mit 13 halt auch schon so ein bisschen Bodybuilding-mäßig. Aber es ist halt einfach ein bisschen wild. So von, du kannst halt nicht morgen, also was heißt du kannst nicht, aber es ist halt auch super ungesund, sowohl wahrscheinlich für den Körper als auch für die Psyche, dich den ganzen Tag nur von Light-Produkten und Süßstoff und sonst was zu ernähren.
Ja, ich habe die nämlich mal gesehen und ich war ein bisschen irritiert, was mit der abgeht, weil die sieht halt, also die sieht super jung aus, also man sieht ihr ganz klar an, dass sie 13 ist und ich war so, ist es einfach nur ein stark unterernährte, so 16- bis 24-Jährige und dann habe ich mal aufs Profil geguckt und nee, die ist halt 13 und das war ein bisschen scary, muss ich sagen. Also ich weiß so, du kannst den Leuten nicht das Internet verbieten, auch wenn ich Diktator der Welt wäre, vielleicht würde ich das Internet sperren für so, oder zumindest Social Media sperren für so bis zu 16-Jährige, weil gar nicht gut. Aber so einfach, wenn du 13 bist und dann schon so Fitness-Influencer-Zeug machst und Fitness-Influencer, finde ich, sind eh eine ganz schwierige Szene, weil es gibt so ein paar, die sind eigentlich cool und irgendwie deren so Botschaft, die verkünden, ist auch ziemlich positiv, so, das ist auch immer so eine, so, halt so eine Body-Positivity-Botschaft mit drin. Aber es gibt halt auch Leute, die sind so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du so diese Pro-Ana-Sachen, die es früher auch gerade auf Tumblr ganz viel gab, wo die Leute halt gefühlt nur so Essstörungen promoten. Und das, habe ich das Gefühl, sind ganz viele Fitness-Influencer auch so. Das ist gefühlt so entweder oder.
Ja, mega.
So entweder sind es so Leute, die so sind, so wenn du nicht in 15 Minuten Essstörung hast, kannst du nicht fit sein. Oder es sind so Leute, die sind so, oh mein Gott, Body Positivity. So, aber Sport ist auch wichtig. Also deshalb ist halt, muss man dabei ein bisschen aufpassen, finde ich, bei den Fitness-Influencern. Und wenn du halt 13 bist, so, Bro, what the fuck? Ich glaube, es gibt auch noch einen Typen, also auch einen Jungen, der so super jung ist und so auch Fitness-Influencer ist. Aber ich weiß nicht, was bei dem die Backstory ist. Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen.
Das ist gut möglich, aber ich finde auch, weißt du, wenn du halt erwachsen bist oder zumindest älter, hast du halt auch so eine gewisse Filterfunktion und kannst auch so ein bisschen selektieren, so, okay, das ist gerade zu krass, das kannst du nicht machen, da rutschst du direkt in eine Essstörung rein oder das nicht. Aber gerade mit 14 hast du halt auch einfach noch nicht, so dumm das klingt, so einen krassen Plan vom Leben. Oder die meisten nicht. Dass du sowas so extrem filtern kannst. Und ich glaube, gerade dann ist halt Social Media extrem, extrem gefährlich. Egal, ob du es jetzt selbst betreibst oder nicht selbst betreibst. Ich muss ja auch sagen, ich weiß gar nicht, wie viele das wissen, aber ich hatte ja auch mit locker 14, wenn nicht sogar schon früher, ja, mit 13 oder so, meinen eigenen Blog auf Instagram. Aber ich habe halt übers Schreiben gebloggt. Und ich muss sagen, die Schreib-Community jetzt, keine Ahnung, kann ich nicht drüber sprechen, aber damals war die halt alles andere als toxisch. So, zumindest für meine Erlebnisse und hat mich eher bestärkt und gepusht, auch in meinen Zielen und meiner Motivation. Deswegen, ich finde, man kann Social Media auch nicht per se total verteufeln, auch für Jugendliche nicht und auch für Aufwachsen mit Social Media. Es bietet halt schon auch nice Möglichkeiten, dich auch mit Leuten auszutauschen, die gleiche Interessen haben. Das kann ja auch in der Fitnessszene so sein. Aber wenn du halt in toxische Bubbles reinrutscht, bist du halt in jugendlichen Jahren viel anfälliger für sowas, glaube ich, als in erwachsenen Jahren. So auf den Durchschnitt bezogen von Mensch.
Da gehe ich voll mit dir mit. Also ich habe auch spannende Ecken des Internets gesehen, als ich jünger war. Und gerade so für queere Menschen ist, glaube ich, so die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Leute im Internet oder halt mit Leuten im Internet zu chatten, super, super wichtig. Weil gerade wenn du irgendwie so halt, ja, ländlich wohnst, du keine anderen queeren Leute kennst, kann es sonst sein, dass du dich super isoliert fühlst. Aber es ist halt immer ein schmaler Grat zwischen Leute, die total cool sind und die dich irgendwie bestärken und zu so den tiefsten Abgründen der menschlichen Psyche, die du finden kannst. Und ich finde auch so, die Plattformen machen halt auch keinen guten Job, irgendwie zu filtern oder sowas. So, ich, so klar, irgendwie heutzutage schaltet irgendwie Instagram immer mal wieder so, dass es, was ich richtig oft sehe, ist so Hinweis, so, keine Ahnung, das ist Werbung des chinesischen Staates oder sowas. Aber das sind zum Teil einfach so Travel-Influencer.
Okay, spannend.
Wo ich mir auch immer so denke, so, okay, Instagram, so chill mal. Das finde ich, das ist so seltsam. Und dann wirklich unter jedes Mal steht dann unter dem Video auch so, hey, ich sehe da diesen Hinweis, bezahle ich der chinesische Staat? Und diese Influencer sind so, nein, ich bin nur in China. Ich mache jetzt ein bisschen Videos über so das Essen dort. Ich weiß nicht, warum dieser Hinweis kommt. Also irgendwie, das ist halt auch noch nicht so ganz ausgeklügelt, noch nicht ganz so. Aber es ist klar schon mal ein bisschen besser als früher, als das Internet noch der vollkommen wilde Westen war. Aber so, da ist halt doch noch viel zu tun.
Ja, wobei ich auch sagen muss, also zum Beispiel bei vielen Sachen, die gerade so kritisch sind, so weil du ja vorhin auch Pro-Anna-Szene und so, also das ist so eine Szene, die sich viel mit Magersucht auseinandersetzt, einfach gesprochen hast.
Ja, und also auch an Magersucht so bewirbt und als er so als so Lebensziel eigentlich anbietet.
Ja, als so Lebensstil auch.
Ja.
Aber gerade da ist es ja auch so, dass inzwischen die Begriffe da häufig gesperrt sind. Also wenn du jetzt pro Anna suchen würdest, würde da wahrscheinlich was kommen wie, ja, hier ist eine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, hier ist die Suizid-Hotline, keine Ahnung. Zumindest kommt, wenn du Chester Bennington suchst oder Chester Bennington Suizid, häufig hier ist die Suizid-Hotline, aber...
Können wir ganz kurz darüber reden? What the fuck? So, warum nicht? Kommt das, wenn du das... Nein, ich habe keinen Linkin Park gehört, niemals, deshalb...
Ah, okay.
Also, aber ich hab jetzt gerade ein kurzes Selbstexperiment gemacht, nämlich ich habe Proana in meine Instagram-Suche eingegeben und da kommt so ein Können wir dir helfen? Wir möchten unsere Community im Hinblick auf das sensible Thema Körperwahrnehmung unterstützen. Deshalb haben wir einige Ressourcen zusammengestellt, die hilfreich sein könnten, wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst. Dann kannst du so auf so einen Knopf drücken, da steht Hilfe erhalten drauf. Also... Hat sich schon ein bisschen was getan, seitdem das Internet geboren wurde.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob du dieses Ding kennst, aber voll viele Leute ändern dann halt im Prinzip einen Buchstaben oder ersetzen den oder lassen den weg oder so. Und dann umgeht es halt praktisch diese, in Anführungszeichen, Sperre. Also ich habe das Gefühl, Instagram versucht so ein bisschen da ein bisschen gegenzusteuern bei so den offensichtlichsten Sachen. Aber du kommst halt schon sehr easy da drum rum.
Aber das sieht man ja auch in den, also gerade auf TikTok sieht man so auch, dass zum Teil halt Themen zensiert werden. So, weil ich glaube, jeder, der mal ein bisschen im Internet war, hat schon mal jemand das Wort unaliven sagen hören. Was ja auch halt einfach nur genutzt wird, weil halt das Wort so Murder, Death und sowas alles gebannt ist. Oder beziehungsweise dafür kann es halt nicht viral gehen, wenn du die Sachen benutzt. Und das ist halt immer so ein bisschen so,
ja.
Wo ist es halt dann Zensur und wo ist es so eine Schutzfunktion?
Ja. Ja, wobei ich generell so eine Schutz- und Filterfunktion schon relevant finde.
Ja, klar, aber das, was ich jetzt meine, ist halt praktisch, wo ist das noch Schutz und wo ist es schon eine Zensur der Inhalte, die auf den Plattformen so angesprochen werden können?
Und inwiefern macht so eine Zensur-Filterfunktion Sinn? Oder inwiefern ist es nicht sinnvoller, über die Sachen aufzuklären und über die Sachen zu reden? Und ich meine, klar, problematischer Content wird so gebannt, aber halt auch Content, der vielleicht wirklich eine positive Seite von Social Media ist. Und wo es vielleicht auch gut ist, dass es den gibt, auch für Kinder und Jugendliche. Also gerade so Aufklärungskontent oder sowas, kann ja super hilfreich sein und kann ja auch dazu führen, dass sich Leute weniger alleine fühlen. Und wenn dann der halt, nur weil diese Worte da drin vorkommen, halt auch gebannt ist, wird es halt schwierig, weil an denen, also wenn du im Prinzip dann versuchst, diese Sperren in Anführungszeichen zu umgehen, um an den problematischen Content zu kommen, dann kommst du ja auch nur an den problematischen Content.
Genau, klar.
Ja. Deswegen, ich finde, wenn wir jetzt so über Aufwachsen mit Social Media sprechen, es ist irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, würde ich sagen. Weil ich sehe den Punkt, dass es gerade, oder ich sag ja auch, dass es halt auch gerade für Kinder schwieriger ist, so bestimmte Inhalte einzuordnen oder eben so eine Filterfunktion selbst zu haben. Aber ich finde gerade, wenn man jetzt so, wenn ich mir jetzt denke, ich hätte nie das Internet gehabt und hätte nie irgendwie Social Media gehabt, so fühlt man sich mit einigen Problemen auch viel mehr alleingelassen. Und ich habe das Gefühl, allein schon, wenn im Internet irgendeine wildfremde Person sagt, hey, mir geht's in dem und dem Punkt wie dir, ob das jetzt bei Queerness ist, was du vorhin angesprochen hattest, oder bei Mental Health Problemen oder sonst was, so, das kann ja schon super viel helfen, wenn man einfach von irgendwem hört, man ist nicht allein.
Ja, 100%, also ich gehe da voll mit, so, das Internet ist halt ein super zweischneidiges Schwert und gerade halt so Social Media nochmal viel mehr. Aber man hört ja auch immer mal wieder so Stories von Leuten, die irgendwie so sind, so, ja, keine Ahnung, ich so bin jetzt seit 10 Jahren chronisch krank, irgendwie nie wussten die Ärzte, was ich habe. Und jetzt habe ich so die, so irgendeine andere Person hat mal ihre Symptome so im Internet erzählt und halt, was sie Person hat und jetzt habe ich ein paar Tests gemacht und plötzlich habe ich eine Diagnose oder sowas. So, das sind ja auch immer so Sachen, so das Internet hat halt auch einfach jeden mehr oder weniger und du hast halt super viele Nischen und in die du aber zum Teil halt auch einfach reinpasst und da ist es halt schon cool, dass da so Leute vernetzt werden können und auch mehr Aufmerksamkeit erreicht wird für gewisse Themen, aber wie gesagt, so ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt und zum Teil so manche, gerade so diese so ganz schwierigen, so körperbezogenen Dinge sind zum Teil auch manchmal so so, dass die so auf dieser so Zwischengrade zwischen irgendwie Hilfe und so Verherrlichung von Krankheit liegen, was dann natürlich immer, ja, schwierig ist. Oder auch so Leute, die halt irgendwie ihr Leben bloggen, aber halt eine Essstörung zum Beispiel haben und dann ist immer so ein bisschen schwieriger Grad, so bewerben die jetzt ihre Essstörung oder so ist es halt einfach ihr privates Leben.
Ja, mega. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es gibt auch eine relativ bekannte Influencerin, die also Laura Sophie oder so heißt die, glaube ich, die mehr oder weniger über ihren Weg aus einer Essstörung vloggt und über so ihren Heilungsprozess und alles. Und an sich finde ich das eigentlich...
Ist die englischsprachig?
Nee, die ist deutschsprachig. Und an sich finde ich so deren Ansatz auch ganz cool, aber ich habe das Gefühl, auch solche Vlogs, die halt eigentlich dafür da sind, um über sowas aufzuklären, gegen sowas vorzugehen, können halt auch falsch genutzt werden sozusagen. Also im Prinzip können halt Leute auch noch mehr in irgendwas reintriggern. Und man muss auch sagen, gerade in so der Jugend, wenn wir jetzt über Aufwachsen wieder reden, ist ja Vergleichen auch ein ganz großes Ding und so dieses ich bin was wert, egal ob ich aussehe wie die Leute auf Social Media. Ich habe das Gefühl, das kann man da 12-jährigen Personen sagen und sagen und sagen, aber das kommt da nicht durch. Das funktioniert meistens nicht. Und ich glaube, da, wenn du halt weniger im Prinzip, weniger Plattform hast oder weniger, weniger Raum hast für Vergleiche und dich vielleicht auch mit realen Menschen in deinem Umfeld vergleichst, dann leidet deine Psyche da nicht so krass drunter, wie wenn du dich mit den Leuten auf Social Media vergleichst, die nur die optimalen 10% ihres Tages überhaupt zeigen. Und das ist halt egal wie du Social Media nutzt, generell eine Schattenseite, glaube ich. Weil selbst wenn die Leute mehr oder weniger auch von ihren schlechten Tagen berichten und auch ihre schlechten Tage zeigen, ist es halt trotzdem häufig so, dass man sich dann auch damit vergleicht und dass man dann mehr oder weniger so sagt, ja, aber so schlecht wie der Person geht's mir ja noch gar nicht. Oder auch, dass man sich so denkt, okay, wow, mehr oder weniger so geht die und die Person damit um, dann muss ich jetzt wohl auch so und so damit umgehen. Oder so dieses, okay, keine Ahnung, die Probleme sind so viel relevanter als meine.
Ja, ich finde auch so generell, also gerade Instagram hat ja seit Anfang diesen Ruf, dass dieses so vorgestellte Schönheitsideal total schwierig ist, gerade für junge Menschen, weil natürlich die Leute sind alle hochglanzpoliert, irgendwie bearbeitet bis zum geht nicht mehr, so da ist keine einzige Falte auf dem Gesicht, du hast keine Poren in der Haut und irgendwie jeder hat ein Sixpack, so das ist ja auch so ein klassischer auch Kritikpunkt, gerade an Instagram, weil Instagram halt so eine Foto- und schönheitsbasierte Plattform ist und ich glaube, das war schon, als wir jung waren, ziemlich heftig, weil klar, so Photoshop ist schon ein bisschen älter, aber heutzutage kannst du halt auch mit AI richtig krasse Fotos generieren, die fast echt aussehen, aber da steckt halt dann gar keine echte Person mehr dahinter. Das ist halt nicht mal mehr so eine zu Tode geairbrushte Person, die irgendwie, wenn du dir den Hintergrund anschaust, die Dielen sich ganz ominös verziehen um die Hüften herum, sondern das ist halt wirklich dann einfach nur noch so eine erstellte, perfekt ausschauende Kreatur. Und ich habe vor kurzem ein Video reingespült bekommen, da war halt die so Creatorin so, hey, 3 von diesen 4 Bildern sind AI, so kannst du herausfinden, welches ist. Und die Sache ist
oh
so,
mein Gott, das habe ich, glaube ich, auch bekommen. Also ich weiß nicht, ob es das gleiche war oder ob das so eine Reihe ist oder so ein Konzept, aber wie gesagt, so ein Video hatte ich auch.
Genau, und so, dadurch, dass sie halt gesagt hat, so eins davon ist AI, ist echt und der Rest sind AI, so ich habe das schon identifizieren können. Aber wenn ich jetzt nur so also durchgescrollt hätte, so, dann hätten die halt schon auch zu Tode geairbrushte echte Models sein können. Und es ist schon ein bisschen, ja, gruselig, dass sich jetzt junge Leute mit, ja, also einfach mit halt mit Dingen, die aus einfach nur aus der so, aus dem Zusammenmerchen der perfektesten Gesichter aller Zeiten so entstanden sind, vergleichen können und ja fast sogar müssen. Und halt nicht mehr nur noch mit so den Superreichen, die 200.000 so Schönheits-OPen machen können. Weil klar, das ist schon irgendwie eine Unmöglichkeit, da mitzuhalten. Aber es ist halt irgendwie nochmal klarer, dass das halt Leute sind, die sind reich, die sind berühmt, so deren ganzes Leben ist irgendwie ihr Gesicht, ihr Körper. Aber wenn halt so das Internet so geflutet wird mit so diesen scheinbar perfekt aussehenden Menschen, die aber nicht mal mehr, also die keine Menschen sind, wie kannst du dich mit denen dann auch noch vergleichen?
Ja, finde ich auch, ist ein total schwieriger Punkt, vor allem so allein schon, dass Social Media halt solche Menschen präsentiert im Prinzip, regt ja vor allem junge Menschen, aber auch Menschen in unserem Alter dazu an, sich mit denen weiter und weiter und weiter so zu vergleichen, zu versuchen, sich mit denen zu identifizieren und so, ich habe das Gefühl, wenn du da reinwächst, es ist viel schwerer davon loszukommen, als wenn du jetzt mit, keine Ahnung, 50 oder so das erste Mal ein Smartphone in der Hand hast und es eben für dich nicht so eine Normalität ist, dass das da ist und nicht so ein, okay, so will ich mal werden mäßig, weil du halt einfach, wenn du älter bist, im Idealfall eine viel gefestigtere Persönlichkeit hast.
Ja, ich finde auch so, also wie wir das Internet kennengelernt haben noch, so wir sind ja doch ein bisschen ältere Gen-Zler, so und gerade halt auch in Deutschland, das so, du hast ja meistens doch irgendwie so ein bisschen so erst passiert, was in den USA und dann schwappt es so langsam nach Europa rüber und dadurch haben wir doch ein bisschen auch so eine andere Perspektive, glaube ich, auch auf diese so Internetentwicklung, weil wir doch auch mehr von der Entwicklung noch mitbekommen haben. So. Und heutzutage, also so, die Algorithmen heutzutage sind ja eine ganz andere Hausnummer als früher. So, zum Beispiel, ich habe vor kurzem mal die YouTube-Trendseite gesucht und ich habe sie bei Gott nach langem Suchen, glaube ich, gefunden. Weil mich hatte interessiert, was so die YouTube-Trends für Uruguay sind. Aber so, der YouTube-Algorithmus möchte mir nicht erzählen, was so die YouTube-Trends für Uruguay sind, weil ich ja keine so Historie habe an uruguayischen Videos schauen, sondern eine Historie an irgendwelchen anderen Sachen schauen und YouTube will ja, dass ich so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringe. Und demnach wird halt mir nur handverlesene, beziehungsweise AI-verlesene oder halt Algorithmus-verlesene Videos präsentiert. Und diese Allgemeingültigkeit des Internets ist halt, geht so ein bisschen verloren. Und so dadurch, dass das nicht, also dass es eine neue Entwicklung ist, so weiß ich halt, dass das mal anders war. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, 12, 10, vielleicht sogar erst 8 bist und so dieses ganze Internet nur auf dich zugeschnitten immer ist, ich glaube, das ist halt was, also da spiralisierst du dich dann auch in ganz, ganz wilde Filterblasen rein.
Ja, mega. Und wenn du halt mal in so Filterblasen bist, ist es halt super schwierig, da überhaupt wieder rauszukommen.
Ja.
Und so in meinem Fall war es so, dass das Internet mich total ermutigt hat, zum Beispiel weiter zu schreiben und an meinen Projekten weiterzuarbeiten und an meinen Büchern. Und das ist halt schön, wenn du in einer guten Bubble bist, aber es kann halt auch sein, dass du halt in irgendwelchen kritischen Bubbles bist und dann wird es halt ganz schnell schwierig, wenn du mit dem Internet aufwächst, weil dann hast du halt nicht 20 Leute, die dich pushen, ja, schreib mal, mach mal, also erreich mal deine Ziele richtig, richtig gut, was du da machst, sondern dann hast du halt im Worst Case 20 Leute, die dir sagen, ja, verfolg mal diesen Toxic Trade und sonst was. Und das ist halt schwierig.
Ja, oder auch so, um ein Klassiker des Internets zu nennen, so die Incel-Bewegung. So, das fängt halt an mit irgendwie unsicheren jungen Männern und am Ende hast du Leute, die so Frauen in so, keine Ahnung, in der Universität erschießen oder sowas.
Ja.
Also das ist halt schon so, das Internet kann halt auch einen, also kann auch wirklich stark radikalisieren.
Ja.
Und da ist, ich finde, da sollten die Plattformen auch ein bisschen mehr Verantwortung für tragen müssen, dass ihre Algorithmen auch eben diese so Filterblasen erstellen und dadurch eben auch Leuten, ja, eigentlich Leute gefangen nehmen, so ein bisschen in zum Teil gewalttätigen Ideologien und eben, oder auch also Gewalt gegen andere, aber auch Gewalt gegen das Selbst.
Ja, mega. Ich habe noch eine ganz andere Assoziation vorhin gehabt. Das ist ein bisschen out of nowhere jetzt vielleicht. Aber ich hatte gestern einen TikTok auf meiner For You-Page und ich glaube, so eine große Bubble auf Instagram, so eine Filterblase ist ja auch, ich weiß nicht, ob du da auch drin bist, aber so Achtsamkeit und Selbstreflexion und so ein Zeug.
Boah, gar nicht. Mhm. Ich bin da gar nicht drin, also.
Gar nicht?
Krieg kaum
okay, doch, ich krieg da recht viel zu. Zu so Persönlichkeitsentwicklung, Meditation geht so, aber vor allem so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, reflektieren und sowas. Aber ich hatte gestern ein Video, das ich damit mal ein bisschen kritischer auseinandergesetzt habe und das war so im Prinzip, ob man sich vielleicht auch Situationen und Dinge kaputt reflektiert. Also ob wir inzwischen so reflektiert sind, dass wir an allem irgendwie einen Fehler finden. Und das passt auch so ein bisschen zu dem, was du vorhin mit der Diagnose gemeint hast, weil es gibt ja auch Psychologinnen und Psychologen, die sagen, dass zum Beispiel ADHS gerade eine Modediagnose ist und irgendwie dadurch, dass so viele Leute auf Instagram und TikTok und so weiter drüber reden, irgendwie gefühlt jetzt jeder glaubt, ADHS zu haben, kann man von halten, was man möchte von der Aussage, aber ich habe das Gefühl, Instagram hat oder auch TikTok hat so diese positive Funktion, dass vielleicht Leute auf Dinge stoßen, auf die sie sonst nicht gestoßen werden, anfangen, sich vielleicht mehr selbst zu reflektieren, irgendwie sowas, so eine Bubble finden, wo sie sich zugehörig fühlen, aber vielleicht sich auch wirklich so weit kaputt reflektieren, dass sie sich am Ende mehr oder weniger unglücklich reflektieren. Also, dass man durch das Internet vielleicht auch auf Dinge aufmerksam wird oder über Dinge mehr nachdenkt, über die man vorher nie nachgedacht hätte. Weißt du, dass auch Komplexe oder sowas von einem selbst vielleicht erst entstehen, dadurch, dass man Instagram oder TikTok beigebracht bekommt, dass andere Leute bei sowas Komplexe haben. Also zum Beispiel gibt es ja auch diesen neuen Trend mit Leggings. Also im Prinzip, dass man nur mit einer bestimmten Körperform Leggings tragen sollte. Und ich stelle mal die These in den Raum, viele Leute haben sich vorher nie Gedanken darüber gemacht, ob sie mit ihrer Figur eine Leggings tragen können und haben da jetzt vielleicht Komplexe, wo sie vorher nie welche hatten.
Ja, und auch so ein bisschen eine Meta-Ebene. Ich habe das Gefühl, dieses so, was so das alte Internet hatte, wo du zum Teil so Momentaufnahmen hattest, die sehr so individualisiert waren, das geht auch ein bisschen verloren, weil ich habe das Gefühl, wenn irgendjemand was postet über so, keine Ahnung, so war auf einer Reise, hat eine spannende lokale so Frucht gegessen oder sowas, oder keine Ahnung, oder ein Gericht gegessen. Und dann guckst du in die Kommentarspalten und zum Teil sind die Leute so, okay, ja, keine Ahnung, check your privilege. So, wie kannst du es wagen, im Jahre unseres Herrn 2024 zu fliegen? Wie kannst du es wagen, im Jahre unseres Herrn 2024 Fleisch zu essen? So, dieses so, dass die Leute immer alles auf so riesige Kontexte übertragen und du kannst halt auch nicht jedem recht machen. So,
ja, mega.
Ich glaube, das ist auch so eine Überreflexion.
Ja, und dann schreibt so der eine, ja, oh mein Gott, wie kannst du es wagen, in diesem Jahr noch zu fliegen? Und der nächste ist so, oh mein Gott, wie kannst du es wagen, andere Leute können nicht fliegen? Und sonst sonst was und dann macht es dir deinen Moment einfach komplett kaputt.
Ja, eben. Und es ist so, so klar, man muss reflektieren, also ich bin der Meinung, man sollte über die eigenen Privilegien, über die eigenen Erfahrungen so kritisch reflektieren. Aber wenn du halt ein Video postest und sagst, oh mein Gott, guck mal hier, ich bin im Urlaub, ich habe heute diese lokale Spezialität gegessen und keine Ahnung, wir gucken uns gleich einen Tempel an, so... Das ist halt eine Einzelerfahrung, die du irgendwie vielleicht mit deinen, was weiß ich, mit deinen so Freunden und Bekannten teilen möchtest. Und die Leute machen es immer ein bisschen größer, als es ist. Auch gerade, wenn es dann so kleinere, also Leute sind, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, keine 10.000 Follower haben. So, du beeinflusst da jetzt nicht irgendwie eine kritische Masse. So, das sind halt, keine Ahnung, Bekannte, Leute, die cool finden, so. Deshalb finde ich das immer ein bisschen, also, oder oftmals generell so Kommentarspalten im Internet. So, das ist immer sehr spannend, aber es ist auch immer sehr schwierig, was die Leute da schreiben und was die Leute auch zum Teil einfach sich trauen, in dieser so digitalen Öffentlichkeit zu sagen. Weil, also in der regulären Öffentlichkeit würden die das ja einem nie sagen, aber so plötzlich so hinter dem Schutz des Internets kommen die Leute und sagen die wildesten Sachen.
Ja, und denken sich so, es ist eh nur mein Nutzername.
Ja, ich frage mich auch, ob dieses, weil ich glaube, also gerade so ältere Leute, also ich glaube so unsere Generation hat ein sehr sensibles Verständnis dafür, dass was im Internet einmal war, dort für immer sein wird. Und ich habe das Gefühl, so manchmal sind, also, aber so Leute, die älter sind, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, die habe ich das Gefühl, sind manchmal ein bisschen da so unbedarft. Und ich glaube, dass die nächste Generation auch unbedarfter wird. Weil so, ich glaube, bei uns war es halt so, wir sind doch irgendwie auch ein bisschen aufgewachsen mit so, oh Gott, passt auf, das Internet, das ist voller so Krimineller und Böser und die wollen irgendwie eure Daten klauen und euch entführen und alle sind so Catfisher. Und ich glaube, so ältere, zum Teil die älteren Leute haben so ein bisschen keine Ahnung, wie das Internet funktioniert und sind deshalb ein bisschen halt blauäugig unterwegs. Und ich glaube, so die nächste Generation, für die ist es so normal, dass dein ganzes Leben im Internet gebroadcastet wird, dass die da gar nicht so drüber nachdenken. Also gerade so aus dem US-amerikanischen Bereich finde ich das sehr besorgniserregend. Weil, also ich finde so in Europa, gerade in Deutschland, ist so auch das Bildrecht von Kindern relativ gut geschützt. Also das ist auch eher verpönt, Kinder viel im Internet zu zeigen. Aber ja. So in den USA zum Teil, so auch diese so Kinder-Influencer die, oder so Familien-Influencer, wo die Kinder ja de facto ausgebeutet werden für die Klicks. Das finde ich halt eine besorgniserregende so Entwicklung. Weil das ist ein bisschen wie diese so Kinderstars bei Nickelodeon oder sowas früher, die oft dann auch abgestürzt sind, aber es ist halt jetzt nicht mehr, du musst jetzt nicht mehr gecastet werden, du musst jetzt nicht mehr Glück haben, so deine Mutter muss ein Handy und die TikTok-App besitzen und du kannst halt einfach viral gehen und das ist dann für immer im Internet oder bist halt immer für immer das Kind, was irgendwie in Walmart einen Meltdown hatte oder irgendwas und
ja.
So, das ist halt auch schon auch beunruhigend, dieses, dass diese so Gefahr des Internet auch immer über allem schwebt, was du tun kannst. Also früher hättest du so, wenn du was Dummes getan hast, so im allerschlimmssten Fall hatte einer deiner Freunde gerade ein Fotoapparat zur Hand, dann gibt es ein Bild davon. Aber so heutzutage kann halt alles, was du tust, auch immer direkt im Internet landen und auch schnell viral gehen. Was halt irgendwie, möchte ich das? Ich glaube nicht. Also zumindest nicht in dieser Kapazität, in der es passieren kann.
Ja, und wenn du halt einmal im Internet bist und einmal viral gegangen bist, hast du ja auch eine bestimmte Verantwortung, weil du deinen Lebensstil öffentlich präsentierst. Und ich habe das Gefühl, viele sind so, ja. Oh mein Gott, ich werde Influencer, aber denen ist nicht bewusst, was da mitschwingt alles. Mhm. Und dass du halt auch nicht, wenn du mal Influencer bist, einfach sagen kannst, okay, jetzt keinen Bock mehr, dann nicht mehr. Also klar kannst du theoretisch, aber wenn du mal wirklich richtig groß bist, ich bin der Meinung, so eine Taylor Swift könnte jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, dann halt nicht mehr und wird nicht auf der Straße erkannt werden.
Ja, klar. Auch wenn du so klar, so gewiss, also wenn du so ein kleineres Internetphänomen warst, so gehst du mit der Zeit wahrscheinlich eher verloren. Aber man muss sich da auch mal über die Dimensionen bewusst machen, weil selbst kleinere Internetphänomene werden dann zum Teil von Abermillionen an Leuten gesehen, so. Weil ich würde jetzt sagen, so keine Ahnung, 5 Millionen Views auf einem TikTok, das viral gegangen ist, ist nicht so ungewöhnlich. Das ist fast zweimal die Gesamtbevölkerung von Uruguay. So, das ist halt, als hätte die gesamte Bevölkerung von Uruguay plus noch irgendwie alle Cousins, die im Ausland wohnen, dich gesehen und wüsste, wer du bist. Und klar, mit der Zeit vergessen es wahrscheinlich so gut die Hälfte von denen nach ein paar Jahren. Aber dann ist immer noch die Gesamtbevölkerung von Uruguay. Die weiß, wie du aussiehst und dass du halt mal, keine Ahnung, in einem Supermarkt gejogelt hast oder so irgendwas. Und irgendwie Das ist halt schon beunruhigend. Ich möchte nicht, dass die Gesamtbevölkerung von Uruguay weiß, wenn ich in einem Supermarkt gejogelt hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, vielleicht möchtest du das jetzt, aber möchtest du das auch noch in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 40 Jahren?
Ja, und möchte ich, dass mein potenzieller Arbeitgeber weiß, dass ich in einem Supermarkt gejodelt habe. So, das ist halt auch das Problem. So, du wirst ja heutzutage auch tendenziell gegoogelt von deinen so Arbeitgebern oder halt mal so ein bisschen recherchiert. Und da kann halt ganz schön viel auftauchen. Und klar, dein Arbeitgeber möchte dann halt vielleicht nicht die Person, die irgendwie mehrere so Feiervideos hat, wo so kein, du betrunken gezeigt wirst oder du wurdest mal von zu einem dieser so Street-Influencer-Interviewer interviewt, hast du eine dumme Antwort gegeben oder es wurde zusammengeschnitten, dass es aussieht, als hättest du eine dumme Antwort gegeben. So, das halt, so die Konsequenzen sind so weitreichend und ich glaube, die Leute machen sich das nicht genug bewusst, oftmals.
Ja, aber weißt du, was auch ein bisschen lustig ist? Wir reden gerade darüber, dass Leute sich nicht die Konsequenzen von dem, was mal im Internet steht, etc. bekannt machen und nehmen das in einem Podcast auf, den wir im Internet veröffentlichen wöchentlich.
Ja, den wir aber auch schneiden und
das also stimmt.
Bei dem wir auch schauen. Weißt du, weil ich habe, also über den Podcast haben du und ich ja beide Kontrolle drüber. Das ist ja was anderes, als wenn mich jemand irgendwie auf offener Straße filmt und es ins Internet stellt, wo ich dann praktisch gegen meinen Willen ein Phänomen werde. Ich finde das generell, also andere Leute zu filmen und hochzuladen, ist wirklich, also sollte unter Strafe gestellt werden.
Ja, sehe ich. Vor allem, so wenn es immerhin deine eigene dumme Entscheidung war, dann war es immerhin deine eigene dumme Entscheidung. Aber wenn es nicht deine eigene dumme Entscheidung war, ist halt schwierig.
Ja, oder auch wenn du halt nicht mehr wirklich deine Zustimmung geben kannst, weil du zum Beispiel betrunken bist oder irgendwie in einer kritischen Situation, auch in einem kritischen mentalen Zustand im Moment, dann ist es halt auch einfach unfair dir gegenüber, das dann ja einfach zu filmen und ja und hochzuladen, dass alle Leute sehen können.
Ja, voll. Mir ist noch ein Gedanke gekommen. Ich bin ja relativ viel in der Bildungsbubble auf Instagram oder auch TikTok und auch bei Podcasts. Und weil, ich weiß nicht, ich hype gerade sehr, dass ich bald Lehramt studieren darf und freue mich voll. Und dann bin ich häufig bei so ja, Social Media Beiträgen in solchen Ecken. Vorher war ich in der Psychologie-Ecke. Anyways, auf jeden Fall kam da auch irgendwann so eine These, dass im Prinzip durch den Zugang der jetzigen Generation zu Internet und Medien etc. viel mehr erwartet werden kann im Bildungskontext. Weil im Prinzip vor, keine Ahnung, 50 Jahren waren Leute in der Schule und konnten das wissen, was im Lehrbuch steht und konnten das in Referate einbinden, die Informationen, die sie hatten. Und im Prinzip jetzt ist es halt, kannst du nicht mehr im Prinzip sagen, das kann ich nicht gewusst haben, weil du kannst alles gewusst haben, weil du kannst alles googeln. Und vor 100 Jahren oder so, oder 50 Jahren, keine Ahnung, konntest du, wenn du bei einem Referat irgendeine Information nicht hattest, nicht dafür geblamed werden, dass du diese Information nicht hattest. Und jetzt kannst du aber theoretisch dafür geblamed werden, weil du hättest halt noch eine Stunde länger googeln können. Und damit war so ein bisschen verbunden, dass dieser, dass wieder das Bildungssystem nicht wirklich mit der Digitalisierung mitgeht, weil halt dieser Gedanke von wegen, du könntest genau das gegoogelt haben, total schwierig ist, weil im Prinzip früher war es, glaube ich, bei Referaten oder so, schon so, dass dir Lehrer ja Material in die Hand gegeben haben, dann hast du dazu was vorbereitet und dann hattest du auf jeden Fall von der Richtung her und vom Thema her das, was der Lehrer haben wollte. Wenn du jetzt aber ein grobes Thema festlegst und du suchst dir deine Informationen im Internet zusammen und dein Lehrer hätte aber lieber 5 andere Quellen angeklickt, ist halt schwierig. Und im Prinzip, dass Schülerinnen und Schüler so ein bisschen alleine gelassen werden in diesem, du kannst alles wissen, aber du kannst halt nicht alles wissen, weil du kannst halt nicht deine komplette Zeit für die Schule draufgehen lassen.
Deshalb benutzt man als Quelle immer noch Bücher, die machen sich auch besser so im Quellenverzeichnis.
Ja, aber weißt du, du hättest trotzdem überall alles recherchieren können oder auch für, keine Ahnung, ich habe an der Uni auch mit ein paar Leuten über Noten gesprochen und der eine meinte, dass seine Lehrerin mal meinte, dass du für 15 Punkte Wissen haben musst, das über den Unterricht hinausgeht. Das hättest du vor 50 Jahren gar nicht wirklich fordern können. Klar gab es Bücher und sowas, aber du hattest nie diesen leichten und direkten Zugang zu dem ganzen Wissen wie jetzt.
Ja, ich dachte auch, als du angefangen hast zu sprechen, dass du die Gegenseite beleuchten würdest, nämlich dass Schüler Dinge wissen können, die Lehrer nicht wissen können oder nicht wissen oder auch, ja, von denen, was auch nicht erwartet wird von ihnen zu wissen, weil der Zugang zu Informationen so offen ist. Und das ist, finde ich, sogar, also das ist eigentlich eine Chance, weil ich bin der Meinung, so man müsste Unterricht eh dialogorientierter machen, dass, weißt du, dass alle Teilnehmer in des Unterrichts irgendwie versuchen, sich weiterzubilden, sich weiter zu formen. Weil so, du hörst ja nicht auf, so nur weil du studiert hast und dein Referendariat geschafft hast, so zu lernen. Ne? Und deshalb wäre das eigentlich auch so eine coole Möglichkeit, also Da bildet es wieder eine Möglichkeit, dass du halt irgendwie in den Austausch mit deinen SchülerInnen gehen kannst und auch von denen noch was lernen kannst, weil die halt, keine Ahnung, sich super für, keine, was weiß ich, irgendwie die Planktonpopulation im Nordatlantik interessiert haben und dir halt davon was jetzt erzählen können, weil es gerade zum Thema passt und du auch noch was lernst, obwohl du ja so der Lehrer bist, der was beibringen sollst.
Ja, das ist natürlich auch wieder eine riesige Chance. Auch weil mehr Zugang zu Bildung ja nichts Negatives ist, sondern eigentlich was super Positives. Ich wollte nur sagen, es gibt auch da irgendwie so eine Schattenseite, dass du halt vor Jahren einfach noch gar nicht erwarten konntest, dass du das alles weißt. Und jetzt kannst du das halt theoretisch erwarten. Aber ich finde gerade so, wir finden ja an irgendwie allem was Positives und dann wieder was, was nicht so cool ist. Ich finde gerade daran sieht man halt so Aufwachsen mit Social Media. Ich habe das Gefühl, das wird manchmal zu sehr verteufelt, weil so, wenn man über Aufwachsen mit Social Media jetzt nur diese paar Worte spricht, dann ist häufig immer so ein Ja und die Generation verdummt und alle nur noch am Handy und alle nur noch auf Instagram und alle nur noch alles toll und ganz, ganz digital etc. etc. Es gibt aber auch Chancen. Aber es ist halt die Frage, was am Ende überwiegt oder ob es sich nicht so ein bisschen die Waage hält zwischen was ganz gut läuft und was halt bodenlos ist.
Ja, und das Problem ist halt so ein bisschen, wir haben keine Testphase, weil dafür ist alles zu schnelllebig. Weil schau dir das mal an, so, wir sind jetzt noch nicht alt, so keine Ahnung, aber in den letzten knapp 10 Jahren, ja, 2014, sind wir in die weiterführende Schule gekommen. So, Social Media damals ist nicht mehr wirklich zu vergleichen mit dem, was Social Media heute ist. Und ich glaube, das ist halt auch einfach schwierig, gerade wenn du so Eltern bist von jungen Menschen, von Kindern, wie du mit dieser Social Media, wie du mit Social Media und wie du mit dem Internet umgehst, weil so, klar, jetzt fangen so langsam die Gen Zer oder die älteren Gen Zer, die jüngeren Millennials und sowas an, Kinder zu bekommen. Und das sind ja Leute, die auch mit dem Internet aufgewachsen sind, aber so das Internet von damals oder das Social Media von damals ist halt nicht mehr dasselbe. Und ich glaube, das ist halt einfach total schwierig, wie du das navigieren sollst, gerade wenn du halt versuchst, deinen so Kindern diese Teilhabe am Internet zu vermitteln, aber gleichzeitig auch irgendwie die zu, ja, regulären, mündigen Erwachsenen zu erziehen. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Grat, den man da als Einzelperson, aber auch gesamtgesellschaftlich gehen muss.
Ja, mega. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob wir so ein krasses Fazit haben, ob wir jetzt sagen, es ist super, mit Internet aufzuwachsen oder Internet verblödet uns alle. Aber ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen, ich glaube, wir müssen sowieso den Umgang damit lernen, weil, wie du schon sagst, es gibt halt nicht so eine Testphase, es gibt eh kein Zurück mehr. So,
Ja.
du wirst jetzt nicht mehr den Leuten Social Media nehmen können. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Instagram sich in naher Zukunft nicht mehr so großer Beliebtheit erfreut.
Ja, das bezweifle ich auch. Und die Sache ist, man muss ja auch ein bisschen lernen. Und da ist es lieber, da finde ich es dann doch auch besser, wenn du irgendwie halt mit jemand an der Hand die so In-and-Outs von Social Media gezeigt bekommen hast, als wenn du dann halt praktisch dich gegen deine Eltern auflehnst und also secret im halt Netz rumstöberst und dann halt vielleicht auf die wirklich schwierigen Seiten stößt und das dann
Ja.
nicht einordnen kannst, weil du keinen Erwachsenen hast, mit dem du darüber reden kannst.
Vielleicht, wenn wir kein so vernünftiges Fazit haben, hättest du dir manchmal gewünscht, eine Kindheit ohne Social Media und irgendwie Internet und alles zu haben? Oder vielleicht auch ohne so Technik, so blöd es klingt, also ohne Handy oder so?
Ja, also manchmal denke ich mir schon, es wäre vielleicht besser gewesen, ne? Wenn ich auch vielleicht einfach später erst Social Media gehabt hätte. Wenn ich auch vielleicht einfach gar nie Social Media gehabt hätte. Weil, wie gesagt, in manchen Aspekten war es, glaube ich, sehr wertvoll und hat mir auch viel geholfen. Und in anderen Aspekten ist halt so, hänge ich jetzt viel zu viel auf Instagram rum. Und so, wenn es kein Instagram gäbe, wäre das kein Problem. Aber die Sache ist halt so, wie weit will ich dann zurück? So, in den, keine Ahnung, 70ern hingen die Leute den ganzen Tag vorm Fernseher. Und also so, irgendwie, keine Ahnung, ab den 50ern. Davor waren die Leute, was weiß ich, ständig im Theater oder haben Bücher gelesen. So, irgendwie, du hast ja immer irgendwas, was so, oder haben Radio gehört. So, du hast ja immer irgendwas, was so die neueste Technik ist und was so ein bisschen verteufelt wird. Und wo die Leute dann halt ein bisschen abhängig von sind, weil es irgendwie neu und modern ist. Und so, heutzutage Radio, kennen zwei Personen, die Radio hören regelmäßig, die nicht mein Opa sind.
Ja,
Also.
fühle ich. Aber so, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber ich habe das Gefühl, gerade so in der 6., 7. Klasse hatten die Leute voll ihre krasse Handy und Spielen am Handy und so Phase. Und ich bin ehrlich, ich habe mir da teilweise schon gewünscht, es gäbe einfach kein fucking Handy, weil ich keinen Bock hatte, mich mit Leuten zu treffen, um dann Subway Surfer zu spielen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es anderen Menschen damals ähnlich ging, aber unsere Klassenlehrerin hat entschieden, dass wir kein Handy mitnehmen durften auf die Klassenfahrt, also nach Amrum ins Landschulheim in der 7. Klasse. Und ich habe das Gefühl, ich war schon eines der einzigen Kinder, das sich aktiv über diese Entscheidung gefreut hat. Und das war ja slay. Finde ich super. Weil ich hatte halt gar keinen Bock, Amrum dann so zu verbringen, dass wir konstant am Handy gehangen wären. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass das damals so neu war, hing man halt auch sehr viel am Handy.
Ich finde es auch heutzutage noch so furchtbar, wenn du dich mit jemandem triffst und die Person ist einfach die ganze Zeit an ihrem Handy so. Wenn du nur den ganzen Tag, wenn du mit irgendwelchen Leuten schreiben willst, wenn du Instagram scrollen willst, so, dann triff dich nicht mit mir. So, schau mir ins Gesicht.
Ist ehrlich so.
So, wenn du nur auf dein Handy schauen willst, hätten wir auch uns texten können. So, ich kann dir auch von meinem so Bett aus Memes schicken. Da müssen wir uns nicht für treffen.
Und so, ich finde es halt auch irgendwo respektlos, wenn eine Person, während ich bei ihr bin oder sie bei mir ist, konstant am Handy hängt und mit irgendwelchen anderen Leuten chattet. So, sorry, aber wenn du dich mit anderen Leuten treffen wollen würdest, dann treff dich mit anderen Leuten. Aber wenn ich jetzt gerade hier bin, dann, also so, klar, wenn man mal kurz auf was antworten muss, weil es gerade akut ist oder so, gar kein Problem. Aber ansonsten schon von fade. Und das Problem hätte man halt auch nicht, hätte man halt einfach irgendwie kein Social Media.
Ja, ich muss sagen, das Einzige, was okay ist, ist, wenn du über was Dummes gerade redest und dann bist du so, hey, keine Ahnung, wer war der letzte Kaiser von Bhutan? Und dann kannst du halt dein Handy zücken und es einfach googeln. Und das ist eine Qualität, die ich eigentlich nicht gerne, also die ich gerne weiter behalten möchte in meinem Leben. Oder auch so, hey, so, wo ist eigentlich Frankenstein in Deutschland? Und warum heißt es so? Und warum fährt er die S-Bahn entlang? Oder generell, wo ist Homburg Saar? So. Warum sind die S-Bahn-Linien in Baden-Württemberg so lang? Weißt du, so, du kannst lustige Dinge googeln, die im Gespräch aufkommen. Und das, finde ich, ist eine Qualität, die uns das Internet gegeben hat, die ich auch nicht ungern missen würde. Aber so dieses so, du sitzt im Café jemandem gegenüber und dann hängt die Person nur am Handy. Das macht mich so sauer. Da bin ich so cringe. So, mit dir möchte ich auch nicht mehr interagieren.
Ja, und dann brauchen wir uns halt auch nicht treffen. So, dann brauche ich nicht zu dir kommen, wenn du sowieso nur am Handy bist. Ja, das fühle ich, dass man dann irgendwie einfach keinen Bock mehr hat.
Ja.
Deswegen, also manchmal, also ich sehe ja auch, dass es total viele positive Seiten gibt und ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, ich verteufle das Social Media und ich verteufle das Handy und ich habe zwei super, super, super tolle Freundinnen über Instagram auch kennengelernt, die ich auf gar keinen Fall aus meinem Leben streichen wollen würde. Aber es bringt halt in der täglichen sozialen Interaktion schon auch Seiten, wo ich mir so denke, boah, gar keinen Bock. Oder auch, ich habe es jetzt auch gemerkt, wenn du halt wegziehst und triffst dann an der Uni ein Pott neue Freunde und hast aber noch so, keine Ahnung, 15 Leute von zu Hause, mit denen du aber gerne Kontakt halten wollen würdest und noch 5 Internetfreunde, dann wird's schwierig. Dann hast du keine Kapazitäten mehr. Und ich habe das Gefühl, man könnte sich auf neue Leute ganz anders einlassen, hätte man nicht ständig die Möglichkeit, auch Leute von zu Hause anzurufen.
Ja, ich glaube es auch.
So, ich muss sagen, ich find's super, dass ich Leute von zu Hause anrufen kann. Also, so zu dir jetzt ein Jahr keinen Kontakt haben, weil du in Uruguay sitzt, das wäre schon ultra, ultra scheiße gewesen. Aber trotzdem habe ich gemerkt,
ja, vor allen Dingen, weil so, die Postsystem hier ist nicht so geil. So, ja. Ich weiß nicht, ob wir Briefe hätten schreiben können.
Boah, ich glaube, das wäre richtig, richtig schlimm gewesen. Aber trotzdem könnte man sich halt auf neue Leute komplett anders einlassen, wenn man nicht irgendwie noch jeden zweiten Abend mit dem telefoniert und dann morgen noch mit dem und dann schreibst du noch die ganze Zeit mit dem und dann ist das und das und das, sondern du bist einfach mal an einem neuen Ort und lernst dann auch neue Leute an diesem neuen Ort kennen. Und dann redest du vielleicht mal mit denen über deinen Kram und nicht konstant mit anderen Leuten übers Telefon. Andererseits weiß ich auch nicht, ob ich, wenn ich jetzt kein Social Media gehabt hätte, um Kontakt so aktiv und viel und schnell zu halten, so weit weggegangen wäre. Weil du bist dann halt doch weit weg. Und wenn du halt mal so weit weg bist, ist es halt schon schwierig, sich immer mal wieder zu treffen. Und dann weiß ich nicht, ob ich den Schritt gegangen wäre und gesagt hätte, okay, ich gehe dahin, wo ich unbedingt hin will, wenn ich dafür mehr oder weniger meine Freunde von zu Hause hätte sozusagen aufgeben müssen.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Ich glaube, es ist wieder eine...
Ja.
Ich glaube, die längste Folge seit Wochen wieder.
Upsi. Ja, aber es gibt auch so viel dazu zu sagen. Weil ich bin ehrlich, so, ich habe mir schon ab und zu gewünscht, dass ich einfach ohne Handy aufgewachsen wäre und einfach mich mit meinen Freunden hätte treffen können und mit meinen Freunden hätte sowas machen können und nicht Handy spielen. Aber trotzdem gibt es halt super viele positive Seiten und deswegen ist es einfach ein super ambivalentes Thema und auch irgendwie ein emotionales Thema und ja. Aber ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Seiten beleuchtet und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch Gedanken dazu machen, was ihr denkt und ja.
Ja.
Ich weiß, dass eine Person immer mit uns redet, wenn sie unseren Podcast hört und ich finde das irgendwie sehr lustig.
Echt jetzt?
Ja. Und ich kenne noch eine andere, die sich auch immer Gedanken macht und auch immer so ab und zu mal Pause macht und dann sozusagen mit sich selbst über unseren Podcast redet und irgendwie vielleicht machen sich die Leute jetzt wieder Gedanken und reden über unseren Podcast mit sich selbst, I guess.
Das ist irgendwie voll süß. Also ja, irgendwie.
Ich fand das auch sehr lustig.
Finde ich goldig. Also denkt schön nach. Daddelt nicht so viel am Handy rum.
Ja, oder daddelt vielleicht am Handy rum und schickt uns über das verteufelte Social Media eine Sprachnachricht, was ihr so denkt.
Ja, oder das. Schickt uns lustige Memes.
Ja.
Damit Social Media auch seine guten Seiten hat.
Ja, und dann würde ich sagen, tschüss in die Runde.
Tschüdelü.